Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Draußen mit Klausen, meiner Podcast-Reihe, die jetzt ins sechste Jahr geht. Fünf Jahre mache ich es schon. Ich bin Johann Hinrich Klausen, evangelischer Theologe und Autor, und sammle mir immer Menschen in meinen Podcast ein, die ich interessant finde, von denen ich was Interessantes wahrgenommen habe. Heute soll es um Natur gehen, und darüber spreche ich mit der Kunsthistorikerin Julia Voss, die im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine ganz tolle Ausstellung gemacht hat, die auch sehr gut besucht wird. Natur und deutsche Geschichte, Glaube, Biologie, Macht, heißt sie. Mich interessiert die ganz einfache Frage: Was ist eigentlich Natur? Was verstehen wir darunter? Wie erleben wir sie? Und wenn wir sie schützen und bewahren wollen, was für ein Bild von ihr haben wir eigentlich, von dem, was Natur ist? Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, liebe Julia Voss.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, Herr Klausen. Hallo.
Ich stelle Sie nur ganz kurz vor. Ausführlich kann man das im Netz machen, aber wie ich Sie kennengelernt habe, Julia Voss, als Autorin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da waren Sie Redakteurin. Dann haben Sie ganz tolle Bücher geschrieben, Forschung über Charles Darwin. Besonders toll fand ich natürlich Ihre Forschung zu Jim Knopf und Charles Darwin. Das ist jetzt nicht unser Thema, da kann ich nur sagen, das sollte man sich mal anschauen. Und eine echte kunsthistorische Tat, die Wiederentdeckung von Hilmar af Klint, einer der Mitbegründerin moderner Malerei. Und nun machen Sie seit einiger Zeit schon Ausstellungen, vor allen Dingen im Deutschen Historischen Museum, über die Vorgeschichte der Dokumente, oder die Geschichte der Dokumente erinnere ich mich, und jetzt zur Natur. Habe ich was ganz Wesentliches vergessen, was Ihnen jetzt für dieses Gespräch wichtig wäre?
Ich glaube nicht.
Gut, dann starten wir gleich mal mit unserem Thema Natur, und das sage ich doch mal, bevor wir jetzt ganz intellektuell werden, ganz persönlich an. Sie leben ja nicht in der Natur. Was verstehen Sie darunter? Was bedeutet Ihnen Natur ganz für sich selbst?
Das sind fast zwei Fragen. Wenn Sie mich fragen, was verstehe ich unter Natur, dann ist es ja eher eine intellektuelle Frage.
Und da kommen wir noch drauf.
Kommen wir noch drauf, genau. Da würde ich sagen, da gibt es viel zu staunen und viel zu lernen, und da lerne ich auch nicht aus. Und die pragmatische Frage, wie begegne ich Natur oder wo treffe ich auf Natur, würde ich auch ganz pragmatisch beantworten. Ich bin jemand, der gerne draußen ist, und das von Kindesbeinen an. Ich hatte früher einen Hund namens Yoshi, mit dem bin ich viel spazieren gegangen durch Parks und Wiesen und Wälder. Und das ist inzwischen ohne Hund etwas, was ich immer noch sehr gerne tue.
Okay, also Natur ist eben immer auch das, was man selber erlebt, oder wenn man nicht in ihr arbeitet, wenn man Landwirtin ist oder Förster, etwas, das man begeht.
Ja.
Und am besten natürlich schon auch mit einem Stück Natur an der Leine oder frei, einem Hund. Also es geht immer auch um etwas, was man selber erlebt. Nun begleitet Sie das Thema ja schon mit Charles Darwin schon etwas länger. Wie kam es jetzt zu der Idee, zu dieser Aufstellung? Warum Natur? Und ich sage nochmal den Untertitel, also Natur und deutsche Geschichte, auf das Deutsche kommen wir gleich noch. Glaube, Biologie, Macht. Was war Ihre Ursprungsintention?
Also tatsächlich das Thema, was ist Natur und was für eine Geschichte hat sie, beschäftigt mich länger. Ich würde sagen, dass wenn ich nicht Kunsthistorikerin geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Biologin geworden. Das ist ein Thema, was mich immer interessiert hat. Und dann baut man sich eine Brücke und macht als Historikerin oder Kunsthistorikerin eben die Geschichte der Biologie oder die Bilder der Biologie, mit denen ich mich immer viel beschäftigt habe. Sie haben schon Charles Darwin erwähnt. Mit dessen Bildern habe ich mich auch beschäftigt. Und insofern, als ich am Deutschen Historischen Museum dann war, war das auch eine Frage, die mich auch dort begleitet hat, die auch viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, umtreibt, nämlich die Frage, welche Rolle spielt, welcher Faktor ist Natur in der Geschichte? Und insofern ist in vielen Gesprächen, auch mit dem Präsidenten Raphael Gruss unseres Museums, die Idee zu dieser Ausstellung entstanden, und das Konzept hat sich entwickelt. Genau. So würde ich das in Zeitraffer erzählen.
Man muss natürlich trotzdem, auch wenn das erstmal ein bisschen langweilig ist, dass man erstmal die Begriffe klärt, aber weil wir das sonst nicht sortiert bekommen, vielleicht doch einmal kurz auf den Naturbegriff schauen. Der ist natürlich riesig und jetzt als Nichtfachmann in diesem Feld würde ich sagen, Natur ist das üblicherweise als das bezeichnet, was nicht Kultur ist. Das stimmt aber gar nicht, denn wenn Sie schon die Geschichte von Naturbetrachtung oder Naturverwendung im Blick haben, gibt es diese klassische Unterscheidung zwischen Natur, das ist das, was es so gibt, was so wächst, und Kultur, das, was der Mensch macht, gibt es gar nicht so. Wie würden Sie sich denn begrifflich nähern oder welche Art von begrifflicher Klärung hat Ihnen bei der Ausbildung geholfen?
Also mir hilft immer, historisch anzuschauen, wie sich etwas entwickelt hat. Und ich glaube, diese Trennung, dass Natur und Kultur Gegenpole sind, ist ein Erbe des 19. Jahrhunderts, vielleicht auch der Industrialisierung, weil man das Gefühl hat, die Kultur verändert sich rasend schnell, es werden dauernd neue Erfindungen gemacht und alles, die Städte wachsen und es gibt plötzlich Schornsteine und um einen herum ist dauernd alles in Bewegung und dann kommt diese Vorstellung auf, dass die Natur sowas ewigliches, urzeitliches ist, was unveränderbar ist und von alten Gesetzen geprägt ist. Und das wird auch aus diesem Grund ins politische Waffenarsenal einwandern. Wenn man dann tatsächlich auf die deutsche Geschichte guckt, und das ist nicht nur spezifisch für die deutsche Geschichte, sieht man natürlich, dass das, was man unter Natur versteht, sich dauernd ändert. Die deutschen Landschaften haben sich dauernd geändert. Das haben wir auch in der Ausstellung, wenn man sich zum Beispiel den Rhein anschaut, dessen Lauf komplett verändert wurde in der sogenannten Rheinbegradigung Anfang des 19. Jahrhunderts oder mit der Einführung der Kartoffel, die aus Peru kommt und irgendwann plötzlich als was ganz Deutsches angesehen wird, dann sieht man, dass Natur sehr dynamisch ist, dass es da eigentlich von Anfang an Eingriffe gibt, die von Menschenhand sind. Also dass diese klare Scheidung von Natur und Kultur gar nicht so einfach ist, wie man sich das häufig vorstellt.
Ich habe mal einen Podcast gemacht mit zwei tollen Gesprächspartnerinnen vom Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, die eine Archäologieausstellung gemacht haben und die sozusagen die Veränderung der Natur durch die Kultur schon in die Steinzeit zurückverweisen und da lange Linien ziehen. Wir kommen gleich noch auf diese Themen. Natur ist das, was der Mensch bekämpft und sich untertan machen will und zugleich das, was er verklärt, was der Raum des reinen, unberührten und so nichtmenschlichen ist. Da wir aber auch eine Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Schweiz haben, ich mache das ja hier bei RefLab, wollte ich nochmal zurückfragen, wir kommen nämlich auch nochmal auf so Grenzfälle, so Deutschland, Schweiz, Österreich. War sozusagen dieser Fokus auf das Deutsche für Sie von Anfang an wichtig oder hat das damit zu tun, dass es jetzt im Deutschen Historischen Museum stattfindet und Sie da irgendwie reinpassen müssen?
Das hat zum Teil damit zu tun, dass wir das Deutsche Historische Museum sind. Insofern schauen wir in dieser Perspektive auf die Geschichte, aber natürlich auch im europäischen Vergleich. Aber ich muss sagen, diese Brille ist, glaube ich, eine wirklich gute in dem Zusammenhang. Denn genau wie Sie gesagt haben, was häufig passiert, wenn wir über Natur sprechen, ist, dass plötzlich über die Natur und den Menschen gesprochen wird. Und das ist etwas, was wir wirklich versuchen zu vermeiden und wo wir ein gewisses Unbehagen auch schnell bekommen haben, weil natürlich gibt es weder den Menschen noch die Natur. Und normalerweise, wenn wir über Geschichte reden, sagen wir ja auch nie, wie erlebte der Mensch den 30-jährigen Krieg, sondern wir sagen, wie erlebten Soldaten den 30-jährigen Krieg oder was machten die Protestanten im 30-jährigen Krieg oder wie könnte die Perspektive eines Bauern gewesen sein und so weiter. Und es ist natürlich immer sinnvoll, sich zu fragen, mit welcher Gesellschaftsschicht hat man zu tun, mit welcher Kultur hat man zu tun. Und wenn man die Frage der Natur in die deutsche Geschichte schiebt, dann hat man sofort mit Traditionslinien zu tun. Man hat sofort mit einer nationalen Mythenbildung zu tun. Das heißt, bestimmte Denkfallen, die es vielleicht bei dem Thema gibt, in die tritt man nicht so leicht, würde ich sagen.
Weil wir jetzt nur Podcast und nicht Fernsehen sind, können wir jetzt nicht für all diejenigen, die dabei sind, hörend und nicht schauend, nicht mit der Kamera ihre Ausstellung abgehen. Insofern können wir nur so ein paar Stationen besprechen und natürlich dann neugierig machen, es dann sich selber anzuschauen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und fangen wir mal beim Anfang an. Das fand ich natürlich als Theologe interessant. Sie haben sich einen religiösen Ausgangspunkt genommen und nicht, wie es oft geschieht und mich auch manchmal schon ehrlich gesagt ein bisschen nervt, immer aus einem isolierten, von einem isolierten biblischen Vers, nämlich aus der Schöpfungsgeschichte der Ersten, macht euch die Erde untertan. Mhm. Und dann so, das gibt es ja relativ viel, ist auch nicht uninteressant, aber gibt es ein bisschen viel. Sie haben einen viel originelleren Ansatz genommen und fangen an mit der Grünkraft der Hildegard von Bingen. Letztere kenne ich, habe ich mich auch gerade ein bisschen zufälligerweise mit beschäftigt, aber ihre Grünkraft kann ich überhaupt nicht. Also erzählen Sie doch mal, was das ist und wie Sie darauf gestoßen sind.
Ja, ja, toll, dass wir sogar Sie damit überraschen konnten. Zum einen war es mir total wichtig, dass wir schon im Mittelalter anfangen und dass wir einen großen Bogen schlagen, denn je größer der Bogen ist, den wir durch die deutsche Geschichte schlagen, desto auffälliger sind die Veränderungen. Also wenn man erst im 19. Jahrhundert beginnt, dann wird für vieles schon, ja, wird vieles gesät, was wir heute noch ernten. Und wenn man ins Mittelalter zurückgeht, dann merkt man irgendwie, oha, hier hat sich wirklich irgendwie viel getan und man kann Dinge auch ganz anders denken. Es gibt diesen Satz, genau, macht euch die Erde untertan. Und wir hatten in Vorbereitung der Ausstellung eine Tagung ein Jahr zuvor, wo wir unter anderem Annette Kehnel eingeladen haben, eine ganz tolle Mediävistin aus Mannheim, die ganz viel zum Mittelalter gearbeitet hat. Und die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt, wir konnten auch anders, eine Geschichte der Nachhaltigkeit, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Und da behandelt sie ziemlich ausführlich einen Aufsatz, und das ist wahrscheinlich, was Sie auch meinen mit, es nervt sie manchmal, weil es so häufig kommt, ein Aufsatz aus den 1960er Jahren, in dem ein Historiker Lynn White darüber geschrieben hat, dass womöglich praktisch für diese ganze ökologische Krise die Bibel mitverantwortlich ist, eben mit diesem Satz, macht euch die Erde untertan. Und ich habe gleich nochmal das ganze Zitat mitgebracht, damit wir es einmal ganz hier sagen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und White hat argumentiert, dass das praktisch der Startschuss für die Ausbeutung war, der Schöpfung. Und Annette Kehnel sagt, ja, das steht in der Bibel, das ist ja auch gar nicht zu bestreiten, aber natürlich ist die Bibel vielseitiger als das und natürlich auch der gelebte Glaube ist vielseitiger als das und es gibt in der christlichen Geschichte, und Sie wissen das viel besser als ich, natürlich alle möglichen Gegenpole und alle möglichen Gegenstimmen und eine davon ist eben Hildegard von Bingen und ich bin auf die gestoßen, würde ich sagen, als Kunsthistorikerin. Hildegard von Bingen war eine Benediktinernonne des 12. Jahrhunderts, die auch ein Kloster gegründet hat, eine ganz vielseitige Gelehrte des 12. Jahrhunderts, die eben in ihrem Kloster auch eine eigene Schreibstube hatte. Also sie hatte dort Nonnen und Mönche, die für sie gearbeitet haben und Texte abgeschrieben haben, aber auch Bücher illuminiert, also das heißt mit Bildern versehen haben. Und diese Bilder sind ziemlich berühmt, jedenfalls in der Kunstgeschichte. Die schauen wir uns gerne an. Und das war für mich der Köder, der mich reingezogen hat. Das sind wirklich ganz fabelhafte, fantastische,
verrückte,
ungewöhnliche, bezaubernde kleine Werke. Klein natürlich, weil sie in Teil von Büchern waren. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und da bin ich auf die Grünkraft gestoßen. Ein Begriff, den sie benutzt im Lateinischen Viriditas, abgeleitet vom lateinischen Wort für grün. Und diese Grünkraft steht für sie im Zentrum der Schöpfung. Es ist eine göttliche Kraft und diese göttliche Kraft sorgt dafür, für die frische und ständige Wiedererneuerung der Natur, die wir ja auch erleben, jetzt im Winter gerade nicht so, aber bald wieder. Und das ist für sie die zentrale Kraft, der sich ja die Menschen andienen müssen oder in deren Dienst sie sich stellen müssen, damit die göttliche Ordnung funktioniert.
Und diese Grünkraft, also erstmal ist das ja ein tolles Wort.
Ja, ein tolles Wort, finde ich auch.
Damit gehe ich ins neue Jahr. diese Grünkraft ist hier insofern auch nochmal richtig theologisch interessant, weil sie so eine einseitige Vorstellung, da oben ist der Schöpfer und da unten ist die Schöpfung, auflöst, sondern dass sie ist ja eine göttliche Potenz, würde ich mal schätzen. Mhm. Also sie ist im Grunde die Kraft des Schöpfers oder die Schöpferkraft in der Natur. Mhm. Und das, was wir sonst immer so gegeneinander stellen, Welt und Überwelt, Diesseits und Jenseits, ist dadurch aufgehoben. Gibt so den dogmatischen Terminus der Creatio Continua, also der fortgehenden Schöpfung. Aber sozusagen der religiöse Kniff oder der theologische Kniff besteht darin, das Göttliche wirklich in die Natur hineinzuholen. Ist das richtig?
Also ich bin keine Theologin, ja, aber ja. Sie haben das sehr schön ausgeführt. Ich denke schon, dass es so ist. Und das, also was mich wirklich umgehauen hat, und das sieht man eben auch in ihren Bildern, die wir auch zum Teil in vergrößerter Form in der Ausstellung zeigen, ist diese Vorstellung, dass es ein Geben und Nehmen ist. Also es gibt diese göttliche Grünkraft, die praktisch, das ist das göttliche Angebot. Und dieses Angebot können wir annehmen. Das heißt, die Natur kann uns heilen oder sie ernährt uns, sie versorgt uns mit Essen, sie versorgt uns mit Wasser und so weiter. Aber man kann sich das nicht einfach nehmen ohne eine Gegenleistung, sondern man muss sich auch in den Dienst dieser Grünkraft stellen und die Natur heilen, um sie diesem paradiesischen Zustand, aus dem wir vertrieben worden sind, wieder anzunähern. Und diese Doppelbewegung gibt es ein wunderbares Bild, das kann man sich so vorstellen. Das ist ein Rund, was in so verschiedene 4 Segmente aufgeteilt ist. Und da sieht man immer so kleine, Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und dann gibt es ein Segment, da ist alles gut, da fällt vom Himmel der Regen und die Erde ist grün. Und man sieht auch richtig, der Boden ist grün. Also da ist die Grünkraft im Boden. Die Bäume haben Blätter und das Korn steht und es wird geerntet und alles ist wunderbar. Und dann sieht man alle möglichen Fälle, wie es schiefgehen kann. Und einmal regnen da so Flammen vom Himmel, ein anderes Mal kommen giftige Dämpfe aus dem Boden, mal kommen sie aus der Luft. Und man sieht auch, dass die Menschen sich anders verhalten. Die sind krank, vielleicht sind sie aber auch faul, also die liegen irgendwie. Es liegt dann plötzlich Aas herum und es kommen Vögel, um sich dieses Aas zu holen. Und dann ist eben diese Ordnung gesprengt und es kommt dazu, weder heilt die Natur den Menschen, noch verrichtet der Mensch das Werk, was er verrichten muss, damit dieses Schwungrad des Geben und Nehmens weitergedreht wird. Hildegard von Bingen war ja eine Benediktinernonne, das heißt Ora et Labora, Beten und Arbeiten ist da zentral. Und wir wissen sehr wenig, wie praktisch dieses Kloster geführt worden ist. Also was erfasst worden ist, ist, welche Ländereien dazugehörten und so weiter. Das heißt, wir wissen, dass es sich sehr weit ausgebreitet hat, wie jetzt aber der tägliche Ablauf war und inwieweit Hildegard von Bingen eingebunden war in landwirtschaftliche Entscheidungen und so, wissen wir nicht so genau. Als Äbtissin wird sie da schon auch eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ich finde, es hat was unheimlich Anschauliches, dass diese Äbtissin Hildegard von Bingen, die da auf dem Ruppertsberg bei Bingen in der Nähe von Mainz sitzt, sich fragt, wie kommt es eigentlich, dass dieses Geschehen in der Natur, dieses landwirtschaftliche Arbeiten, dass das gelingt oder misslingt? Und ihre Antwort darauf ist natürlich eine Glaubensantwort, eine theologische Antwort. Und für sie ist der Schlüssel eben dieses Geben und Nehmen. Und das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass man das auch ohne direkt gläubig zu sein verstehen kann, dass das Sinn macht.
Ja, und sie hat es ja dann auch mit ihren Heilkräutern und so selber ja auch praktiziert. Ich finde nochmal interessant, dass nicht nur da eine religiöse Vorstellung sich äußert, sondern sie zugleich verbunden ist. Und das ist kein Gegensatz mit einem ästhetischen Ausdruck. Es wird ein Bild dazu geschaffen und zugleich mit einer ethischen Fragestellung. Du musst irgendwas dafür tun. Ja. Ich habe 2 kleine Assoziationen dazu. Das eine ist, ich habe im vergangenen Jahr mit Kolleginnen ein Heft gemacht der Zeitschrift Kunst und Kirche zu dem Thema. Wir haben das Zusammenleben genannt und haben unseren Ausgangspunkt genommen, jetzt nicht bei Hildegard von Bingen, weil wir das noch nicht drauf haben, sondern beim 800. Jubiläum von dem Sonnengesang von Franz von Assisi.
Ein toller Anlass.
Da ist dieses Geben und Nehmen nicht drin, da ist aber drin es ist auch jetzt nicht gemalt, aber es ist eine Dichtung daraus entstanden, dass der Mensch ein nicht die Krone der Schöpfung und der Herrscher der Schöpfung ist, sondern ein Geschwisterkind, ein kleiner Bruder, eine kleine Schwester von Schwester Sonne, Bruder Mond, Bruder Wind, Bruder Feuer und so weiter. Also, dass es schon im Mittelalter diese Vorstellung gibt, wir sind hier in einem Konnex zusammen und wir müssen alles dafür tun, dass wir gut zusammenleben.
Ja.
Und da habe ich aber noch gestern eine andere Assoziation, auch jetzt mal wieder ins europäische Ausland. Noch früher, ich lese gerade eine alte Studie über die Geschichte Irlands, der Kirche, der irischen Kirche. Die ist insofern wichtig, weil die alten iroschottischen Mönche nach der Völkerwanderung eigentlich Europa rechristianisiert haben. Und die kannte ich nur als brutal asketisch, also erbarmungslos haben die gefastet. Und Kathleen Hughes hat in den 60er Jahren eine tolle Studie darüber geschrieben und sie erzählt an einem Punkt, dass schon siebtes, achtes Jahrhundert diese Asketen eine ganz neue Form von Naturerfahrung kultivieren. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, interessant.
Und zwar, wie kommt das? Sie sagt, naja, das waren einerseits gebildete Menschen, die haben Texte abgeschrieben oder verfasst. Und es waren Menschen, die ohne etwas zu wollen in die Natur gegangen sind, nämlich wie so Gurus sich in die Wildnis begeben haben, um dort zu meditieren und zu beten. Und diese religiöse Hochspannung, das Fasten, das Nichtswollen und aber auch sozusagen die Bildung, die sie hatten, hat dazu geführt, dass sie dann liturgische oder Gebetstexte formuliert haben, in denen plötzlich die Natur kommt, weil dann wird Gott gelobt für den Vogel, der dazu kommt zu beten und mit ihm betet und da kommt der Bär und tut ihm nichts Böses. Mhm. Also mein Klischee, Klöster und Nonnen und Mönche, die sind leibfeindlich und also naturfeindlich, stimmt eben nicht, weil sie sich rausnehmen aus diesem ganzen Verwertungszusammenhang und eine ganz andere Form der Selbstwahrnehmung einüben und damit manchmal, wie bei Hildegard oder Franz oder diesen iroschottischen Mönchen, die wir natürlich nicht kennen, plötzlich auch die Natur erleben als etwas Eigenes, Schönes, das um seiner selbst willen da sein soll.
Also ich würde sagen, die Klöster sind natürlich auch mit beiden Beinen im Verwertungszusammenhang, weil die natürlich viel landwirtschaftliche Produktion bei sich haben. Die haben Klöstergärten, die haben auch Weinberge bis heute. Aber ich glaube, dieses Moment des sich rausnehmens ist Teil auch des klösterlichen Lebens, ja.
Und ein bisschen erlebt man das ja auch als moderner Großstädter noch, wenn man mal rausgeht, selbst nur in den Stadtwald, mit oder ohne Hund. Also man unterbricht den Alltag und dadurch nimmt man etwas Neues wahr.
Ja.
So ein bisschen davon gibt es ja noch.
Ja, also ich frage mich auch, welche Rolle es gespielt hat. Hildegard von Bingen war ja im 12. Jahrhundert und das ist eine Zeit, Historiker nennen sie auch zum Teil eine Gründerzeit hier im deutschsprachigen Raum, weil es sehr die klimatischen Verhältnisse waren sehr günstig. Es ist eine sogenannte Warmzeit und es gibt mediterrane Temperaturen bis zum Oberrhein. Es gibt Feigen in Köln und es wird Wein angebaut an der Ostsee. Und es wird unheimlich viel gegründet, eben Städte und Klöster. Und dafür ist auch Hildegard von Bingen repräsentativ, weil eben ihre Klostergründungen auch in diese Zeit fallen. Und ich frage mich, ob ihr Blick auf die Natur, der sehr freundlich ist, sehr zugewandt auch was damit zu tun hat, dass es eine Zeit ist noch vor den großen Pestwellen, vor der kleinen Eiszeit, die dann irgendwann kommt, also in der das Zusammenspiel mit den landwirtschaftlichen Umgebungen, den Kulturlandschaften, die man anlegt und in denen man lebt, sich relativ harmonisch gestaltet. Also ich glaube, im Mittelalter ist es schon so, dass man nie vergisst, wer am längeren Hebel sitzt. Also man weiß, die Natur sitzt am längeren Hebel und man macht sich auch nichts vor und denkt nicht, naja, wir haben das im Griff und ist dann ganz erstaunt, wenn es doch nicht so klappt, wie das vielleicht eher bei uns heute der Fall ist. Man weiß, dass es da, so stellt man sich das vor, eine göttliche Macht gibt, die alles zum Einsturz bringen kann. Also eine gewisse Demut ist da bestimmt von Anfang an da. Aber dann gibt es natürlich trotzdem Zeiten, in denen sich die Schreckensereignisse häufen und andere Zeiten, in denen das nicht so ist. Und im 12. Jahrhundert ist erstmal die Ausgangslage besser als dann in nachfolgenden Jahrhunderten. Und das mag Hildegard von Bingens Sicht auch mitgeprägt haben. Und nun ist sie auch gleichzeitig noch eine ganz, eine wirkliche Ausnahmefigur. Sie hat eben diese Visionen, die sie glaubt, von Gott zu bekommen. Und das herausragende Ereignis ist, dass auch der Papst einverstanden ist und diese Visionen anerkennt. Das heißt, sie darf sie auch schriftlich niederlegen und darf sie auch verbreiten. Und insofern ist sie, ja, kann sie Phänomenen eine Stimme verleihen, die andere vielleicht nicht so wahrnehmen würden. Und das ist bei ihr sehr stark eben auch die Stimme der Elemente, die Stimme des Wassers, die Stimme der Luft, die Stimme der Winde. Und das lohnt sich zu lesen. Und auch da würde ich wieder sagen, selbst wenn man nicht gläubig ist, also die Schönheit der Texte, die sie produziert, die Schönheit der Bilder, die in ihrer Schreibstube entstehen, hängen nicht damit zusammen, dass man sagt, ich kann da glaubensmäßig voll einsteigen und dem folgen, sondern die sind eben Literatur und Kunst.
Wir könnten schon alleine bei dieser ersten Station ewig bleiben, das machen wir aber nicht, weil wir noch zur Gegenwart kommen wollen, aber schon der Anfang ist total interessant und man merkt, in was für einer langen Geschichte wir stehen, wenn wir über Natur sprechen. Ich möchte aber noch kurz aus diesen ersten Schritten, Stationen Ihrer Ausstellung ein zweites Bildungserlebnis, das ich hatte, aufrufen und dann gehen wir ein bisschen in die Moderne, nämlich, dass Sie schon beschreiben, wie in der wirklich frühen Neuzeit am Bodensee, und jetzt hören meine Schweizer Leute vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu, es eben bestimmte Formen von, nicht nur von Allmende, also Allgemeinbesitz in der Landwirtschaft, sondern auch ein gemeinsames Daraufschauen und Kontrollieren des Fischfangs am Bodensee gegeben hat. Das, also eine Regulierung, die zu einer nachhaltigen Naturnutzung führen sollte. Und das schon weit vor unserer Zeit. Wie sind Sie darauf gekommen und was war Ihnen da besonders wichtig?
Ja, auch das ist eine verblüffende Etappe, die ich aus der Literatur gelernt habe, auch wieder aus dem tollen Buch von Annette Kehnel. Tatsächlich, der Bodensee ist ja ein sehr großer See und das heißt, es gibt dort viele verschiedene Anrainer. Es gibt dort Klöster und es gibt Städte und es gibt Fürstentümer und die müssen sich alle darauf einigen, wie viel Fisch aus diesem Bodensee entnommen werden darf. Und es gibt keine übergeordnete Instanz, die sagen würde, so und so wird es gemacht, sondern die müssen alle miteinander ins Gespräch treten oder in Verhandlung treten und das ausbaldowern, wie das funktionieren soll. Und interessanterweise gibt es eben diese Vorstellung, wenn etwas praktisch von zu vielen bewirtschaftet wird, dann holt sich jeder raus, so viel er kriegen kann und dann ist das, ob es jetzt eine Wiese ist oder ob das eine Alm ist oder ob das ein See ist, irgendwann liegt das Ding brach, weil niemand sich verantwortlich fühlt und jeder versucht nur seinen Gewinn zu maximieren. Und das haben sich Historikerinnen und Historiker angeschaut und haben gesagt, dafür gibt es natürlich Beispiele, aber es gibt auch in der Geschichte viele Beispiele, wo das gut klappt, wo tatsächlich die Leute, die da miteinander ins Gespräch kommen, ein Bewusstsein dafür haben, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder und Kindeskinder von dieser Ressource noch was haben sollten. Und dafür ist der Bodensee ein sehr gutes Beispiel, weil man sich dort über Jahrhunderte tatsächlich zusammengesetzt hat und ganz komplizierte Fischereiverträge abgeschlossen hat. Also mit ganz vielen Klauseln. Wie groß dürfen die Maschen sein des Netzes? Wie groß dürfen die Fische sein, die man entnimmt? Wann darf gefischt werden? Von wem darf gefischt werden? Und so weiter. Und lange Zeit war in den Geschichtswissenschaften, herrschte da wohl die Vorstellung, diese Fischereiverträge, und wir haben auch einen in der Ausstellung aus Konstanz, haben wir einen ausgeliehen, diese Fischereiverträge, die sind so kompliziert, offensichtlich haben die da gar keine gute Lösung gefunden, die mussten da immer wieder nachbessern, das hat nicht so gut geklappt. Und inzwischen hat man da einen ganz anderen Blick drauf und sagt, gerade weil die so kompliziert waren und man immer nachgebessert hat, das heißt, jedes Jahr sich neu gefragt hat, worauf müssen wir achten, wie hat sich das verändert, wie haben sich die Bestände erholt, was können wir daraus lernen? Deswegen hat es so gut funktioniert und die haben es tatsächlich geschafft, diese Bestände, diese Fischbestände stabil zu halten, sodass alle was davon hatten. Und wir sind ja in einer Zeit, in der viel Fisch gegessen wird. Es gibt die Fastentage. Ich glaube, es sind 140 im Jahr.
Ja, ja, sehr viele Fasten, stimmt. Deshalb war Fisch jetzt nicht nur eine Delikatesse, sondern ein elementares Nahrungsmittel an den Tagen, wo man kein Fleisch essen durfte.
Genau. Und Fisch galt eben als See- oder Flussgemüse und deswegen durfte es gegessen werden. Darum gibt es ja auch diese ganzen tollen Rezepte, die sich um Fisch drehen. Und das heißt, man hat das viel gegessen und man hat darauf geachtet, dass das eben nicht nur eine, ja, nicht nur ein einjähriges Vergnügen wird. Und dafür haben wir den Bodensee mit reingenommen, um das eben zu zeigen.
Ich hatte den Eindruck, das ist ja sozusagen der Nukleus, aus dem dann später mal so etwas wie eine europäische Einigung, Regulierung des Binnenmarktes mit einem ökologischen Aspekt wird. Also ich fand das total faszinierend.
Ah, das ist toll. Ja, so kann man das weiterdenken.
Kann man das sehen, nicht?
Ja, also wir sind ja mehrere im Team. Wenn ich jetzt über den Bodensee spreche, dann fällt mir gleich meine Kollegin Toni Wagner ein, die eben den Bodensee behandelt hat und das herausgearbeitet hat. Aber tatsächlich, man könnte das auch noch viel weiter ausweiten und in die Gegenwart rollen und sagen, ist das nicht auch ja ein europäischer Anfang?
Wir gehen jetzt mit größeren Schritten weiter. Sie zeigen in mehreren Stationen in der Ausstellung, wie mühsam dann der Fortschritt der Naturbeherrschung durch den Menschen war und wie notwendig auch, weil sonst eben Menschen, die ja außer in schönen Wärmephasen ja immer auch an der Hungergrenze gelebt haben, also wirklich eine Saison vom Hungertod entfernt waren. Dieser große Bedarf war eben, die Natur auch in den Griff zu kriegen, einfach um selbst zu überleben. Das machen wir uns heute nicht mehr so bewusst. Und das, nachdem das aber, je besser das gelingt, so fataler wird es natürlich auch, weil der Mensch mehr nimmt, als er braucht, beziehungsweise die Bedarfe sich erhöhen. Und das dann parallel hatte ich beim Durchgehen den Eindruck, die Idealisierung der Natur zunimmt. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht zu grob ist, aber je mehr der Mensch die Natur beherrscht, umso eher ist er auch in der Lage oder geneigt, sie zu einem Raum des Unberührbaren zu machen. Gibt es da so einen Zusammenhang oder sind das eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten?
Doch, würde ich schon sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass tatsächlich in der Industrialisierung diese Vorstellung, dass Natur was ganz Urwüchsiges, Wildes ist, was von eigenen Gesetzen reguliert wird und eben die Gegensphäre zur vom Mensch geschaffenen Kultur ist, seine Ausprägung findet im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist natürlich auch eine alte Vorstellung, die an das Paradies gebunden ist, also dass man irgendwie die Sehnsucht danach hat, dass es so ein Miteinander, so ein harmonisches Miteinander gibt, ist offensichtlich eine sehr alte Vorstellung. Aber was sich bestimmt verändert, ist das Ausmaß der Eingriffe, die man vornehmen kann. Und das wächst exponentiell schon im 19. Jahrhundert, und im 20. Jahrhundert nimmt es zu und es nimmt immer noch weiter zu. Und dann nicht nur das Idealisieren, sondern vielleicht das ganz bewusste Beschönigen, was man da macht. Also ich habe vor kurzem, ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Ja. Ich habe vor kurzem, ich lese am Wochenende immer gerne eine englische Zeitung, die heißt Financial Times. Und die haben so eine Rubrik, da treffen sie immer jemanden zum Mittagessen. Und sie haben Sam Altman getroffen, den CEO von OpenAI, die haben eben ganz viel künstliche Intelligenz mitentwickelt und arbeiten damit. Und dann hat Sam Altman wohl gesagt, nee, er kann leider nicht mit dem Journalisten in ein Restaurant gehen, weil er ist inzwischen so prominent. Dann kommen dauernd Leute auf ihn zu und er wird dauernd erkannt und dann könnten sie sich gar nicht in Ruhe unterhalten. Also soll doch der Journalist zu ihm nach Hause kommen. Und dann geht er zu ihm nach Hause und dann schildert der Journalist das auch sehr intensiv, wie dieses Zuhause aussieht. Und es ist tatsächlich so eine, ja, so ein bisschen abgeschieden. Es ist eine kleine Farm. Es gibt dann Tomaten aus dem Garten, die mit selbstgemachter Pasta zubereitet werden und so weiter. Und ich habe gestaunt, ich meine, man kann sich es irgendwie denken, aber ich habe gestaunt, weil ich dachte, die Erfindungen, die gerade gemacht werden, tragen ja alle dazu bei, dass wir viel mehr Energie verbrauchen, dass wir viel mehr Wasser verbrauchen und so weiter, ohne dass diese ganzen Leute, wie zum Beispiel Sam Altman, sich auch hinstellen würden und sagen würden, wenn wir sowas erfinden, dann müssen wir gleichzeitig genauso innovativ und fortschrittlich und so weiter sein, um diesen Energieverbrauch in den Griff zu bekommen. Und dieses, dass man auf der einen Seite sich bewundern lässt für Erfindungen, die den Ast absägen, auf den man sitzt, und gleichzeitig sich eben so ein Idyll, so ein Locus Amönus zurechtzimmert, in dem man leben möchte, fand ich doch auffällig, denn ich glaube, niemand dieser Leute würde gerne in der Nähe des Rechenzentrums leben oder dort, wo der Grundwasserspiegel so abgesunken ist, weil man das alles für Kühlwasser verbraucht hat. Das heißt, irgendwie zieht man in die unberührteren oder noch die noch nicht geschädigten Bereiche um und verschließt die Augen davor, dass man eigentlich den Ast absägt, auf dem man sitzt. Also insofern würde ich sagen, das Gegenteil der oder die andere Seite der Münze ist das Beschönigen der Naturzerstörung, indem man immer weiter praktisch sich in die kleine Arche zurückzieht, die man noch irgendwo ausfindig machen kann.
Eine schöne Geschichte. Mir fallen einige Landgutbesitzerinnen und Landgutbesitzer ein, wo man auch den Eindruck haben kommt, das ist total nebeneinander.
Ja.
Hier sozusagen die technologische, wirtschaftliche, sonst wie Tätigkeit, ist ja alles in Ordnung. Und davon vollkommen abgekoppelt ein reiner Ort, ein Paradies, aber auch nur für uns.
Ja.
Und Gleichvermögende in den richtigen Gegenden und in den anderen ist es egal. Das ist das eine. Es gibt natürlich aber auch zur Idealisierung auch so eine Art Erschrecken. Es gibt's ja auch. Es gibt ja, wenn man sich Landschaftsmalereien des 19. Jahrhunderts anguckt, ja auch schon ein Bewusstsein dafür, wie sich was verändert. Und auch der Versuch, durch Kunst Bilder schöner Natur zu bewahren oder auch darauf hinzuweisen, dass das etwas Schützenswertes ist. Es ist ja auch, gibt ja auch sozusagen eine Sensibilisierung durch schöne Naturdarstellungen. Aber zugleich, und das geht ja eigentlich nicht nur Sam Altman so, sondern eigentlich eben Touristen, der ja, mit seiner Sommerferienreise natürlich in die Natur geht und die genießen will, aber mit dem normalen Alltag hat das dann eigentlich wenig zu tun.
Ja,
seltsame Spaltung.
Ja, da gibt's eine Spaltung. Und wie gesagt, also ich glaube, es ist schwer, sich selbst da rauszunehmen, weil wir natürlich alle in diesen Infrastrukturen arbeiten und leben. Und insofern geht es nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu deuten und zu sagen, irgendwie der ist der Verursacher. Wir machen ja alle mit. Gleichzeitig würde ich mir wünschen aber, dass ich denke häufig, also wenn ich jemanden, ich habe die Bereitschaft, Leute für Erfindungen oder gute Ideen wirklich zu bewundern. Und die Riege, die ich bewundern würde, sind, glaube ich, weniger die, die uns versprechen, dass der Mars bewohnbar wird. Ich glaube, die Riege, die ich bewundern würde, sind eher die Leute, die uns versprechen, dass die Erde weiter bewohnbar bleibt. Bei vielen Erfindungen denke ich mir, gut, aber noch nicht gut genug. Und ich hätte gerne irgendwie diese Herangehensweise, dieses Erfindertum in anderen Bereichen, die eben damit zu tun haben, dass die Erde bewohnbar bleibt.
Zugleich bleibe ich aber auch nochmal bei den Romantikern. Die spielen eine große Rolle, selbst wenn sie unsere Naturempfindung nicht erfunden haben. Wir haben gehört, das geht bis zum Mittelalter zurück. Aber das spielt natürlich eine große Rolle. Also jetzt nicht die Entdeckung, aber die Kultivierung des Naturzugangs in der Romantik, dass das ein Sehnsuchtsort ist und so weiter. Zugleich, und das ist das was besonders Deutsches, kann das ja auch ins Braune oder ins hochproblematische, nationalistische abkippen, bis hin zu den zu der braunen Vorgeschichte von Teilen der Grünen. Das spielt bei Ihnen auch eine Rolle. Gibt es da irgendwo so einen Kipppunkt, wo man sagen kann, jetzt wird es aber ein bisschen zu viel mit der Naturbegeisterung, jetzt wird es aber politisch unschön? Oder ist das ein bewegliches Feld?
Das haben Sie schön ausgedrückt. Ich glaube, es ist ein bewegliches Feld. Also jetzt kommt es auch darauf an, die Engmann-Romantik versteht grundsätzlich, spricht natürlich gar nichts dagegen, Natur zu romantisieren, sich daran zu erfreuen und davon beglücken zu lassen. Gleichzeitig ist es historisch so, dass es im 19. Jahrhundert Strömungen gibt, die eben diese Romantisierung der Natur nutzen, um einige Gruppen aufzuwerten und andere Gruppen abzuwerten. Also das fängt an mit Fichtes Reden an die deutsche Nation. Da sind wir ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Reden werden von Fichte, dem Philosophen, in Berlin gehalten zur Zeit der napoleonischen Besetzung. Und da geht es eben darum, dass Fichte sagt, die Deutschen brauchen jetzt eben auch eine Nation, einen Nationalstaat. Und das ist im Übrigen was ganz Natürliches, etwas Naturgemäßes, weil, und das ist Fichtes Argumentation, die Deutschen kommen von den Germanen, den im Wald lebenden Germanen. Keine Argumentation, die man heute als Historikerin teilen würde, aber so argumentiert Fichte. Und wir hatten quasi schon diese Nation vor allen anderen. Und dann nutzt das Fichte, um dagegen die Franzosen abzuwerten und zu sagen, die Franzosen sind ein Kulturvolk, die sind kein Naturvolk und das ist schlechter. Oder auch zu sagen, und die Juden gehören übrigens auch nicht dazu. Das heißt, Fichte nutzt...
Keine Wurzeln.
Genau, die haben keine Wurzeln nach Fichte. Das heißt, da wird es sehr gefährlich. Und es wandert in das politische Waffenarsenal ein, dass man eben glaubt, man adelt bestimmte Gruppen, die man als naturgemäß und naturkonform und praktisch in der Ordnung der Dinge lebend beschreibt und andere als gekünstelt und wurzellos und so weiter und die damit abwertet. Gleichzeitig ist es keine Notwendigkeit der Naturverklärung. Ich versuche das in der Ausstellung zu kontrastieren mit einer anderen Bewegung, die wir alle kennen. Wir kennen nicht nur die Romantik, von der wir immer wissen, dass es eine historische Bewegung ist, sondern wir kennen auch alle den Kindergarten. Und der Kindergarten kommt auch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1840 wird das Wort geprägt von einem Thüringer. Fröbel heißt der, Friedrich Fröbel. Und diese Kindergartenbewegung idealisiert auch Natur und sagt praktisch, die Natur ist diejenige, die uns alle gleich macht. Und das ist der Grund, warum wir sie zur Lehrmeisterin der Kindererziehung machen sollten. Kinder sollten möglichst in der Natur draußen sein, im Garten oder auch im Wald. Da, Fröbel lässt dafür eine Reihe von ganz wunderschönen Bildern entwerfen, wo er spielende Kinder in allen möglichen Naturzusammenhängen zeigt. Und das ist eine Idee, die als so ketzerisch und so revolutionär empfunden wird, dass Preußen tatsächlich den Kindergarten verbieten lässt, 1851. Und dann gibt es wieder eine Gegenbewegung dazu, die wird in Berlin angeführt, sehr stark.
Und was war die Begründung für das Verbieten? Das ist ja wirklich, kann man ja gar nicht mehr nachvollziehen.
Nee, ne? Ja.
Weil es jetzt nicht um Drill und Disziplin ging und...
Und weil das Christliche zu wenig im Mittelpunkt stand. Und vor allen Dingen natürlich dann in Preußen das Protestantische, also weil es zu wenig eine religiöse Erziehung war. Und tatsächlich gibt es eine Gegenbewegung hier in Berlin und eine der wichtigen Figuren darin ist Lina Morgenstern, eine ganz tolle Reformerin aus jüdischem Elternhaus, aus Breslau stammt, lebt aber in Berlin. Und die ist diejenige, die sich eben dafür einsetzt, dass das Kindergartenverbot wieder aufgehoben wird, wird es auch 10 Jahre später. Und die formuliert sehr schön, dass im Kindergarten die Kinder von vornehm und gering, von arm und reich, von Protestant, Katholik und Jude glücklich und gesegnet nebeneinander sein können. Und das ist genau die Gegenvorstellung zu dem, was Fichte formuliert, nämlich die Vorstellung, dass ja vor der Natur alle gleich sind und deswegen ist es der Ausgangspunkt, dass alle gut miteinander auskommen.
Insofern, ja, das finde ich total interessant, weil es ja nochmal sensibilisiert auch dafür, wie natürliche Metaphern oder Naturbegriffe jetzt gerade auch neue Rechte oder Rechtsextremismus doch bedient werden. Und bei ein paar Dingen klingt ja was bei etwas beim an oder es erzeugt eine Resonanz, weil welcher Mensch hat was gegen Natur, sondern hat ja jeder so seine Vorstellungen und man liebt ja die Natur, aber die Art, wie man über Natur spricht und wer dazugehört und wer urwüchsig ist und wer fremd eingewandert ist, da wird es dann leicht schwierig. Insofern ist Ihre Ausstellung über die Geschichte des Naturbegriffs schon nochmal auch sehr hilfreich, um so ein paar Debatten heute besser zu verstehen. Ich gehe
nochmal, ja? Ja, tatsächlich ist es so, also ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn dieser Naturbegriff dazu benutzt wird, Debatten abzuschneiden. Mhm. Also, dass man sagt, praktisch darüber brauchen wir gar nicht zu debattieren. Frauen sind so und Männer sind so. Oder
das ist die Natur.
Das ist die Natur. Oder Kinder brauchen das und das. Das ist die Natur. Die Deutschen sind so von Natur aus. Also, wenn es praktisch als so ein Basta-Argument benutzt wird, um zu sagen, jetzt gibt's gar nichts mehr, was man ausloten könnte oder wo man anderer Meinung sein könnte oder davon abweichen könnte, dann glaube ich, wird's gefährlich. Und insofern haben wir das versucht, in der Ausstellung zu zeigen, wie stark, also auch schon im 19. Jahrhundert, der Naturbegriff von ganz unterschiedlichen politischen Richtungen benutzt wird, um zu legitimieren, was sie machen. Und dann natürlich, was unterschiedlich ist, dass die einen sagen, passt mal auf, man könnte doch auch so argumentieren und das offen gestalten. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wir wissen genau, wie es ist. Und wenn wir Natur sagen, dann meinen wir praktisch keine Widerrede. Das ist, glaube ich, der Moment, wo es gefährlich wird.
Okay. Ich gehe mal auf den Schluss der Ausstellung und dann noch mal auf das Ganze. In Jahrgang 64, also 70er Jahre, habe ich schon mitgekriegt und 80er noch ein bisschen mehr. Und da hatte ich natürlich am Ende Ihrer Ausstellung, wo Sie auf die Protestbewegung 70er, 80er Jahre eingehen, Anti-AKW und sowas, hatte ich so allerlei auch nostalgische Gefühle, weil ich diese ganzen WG-Küchen wieder vor mir sah, wo diese bestimmten Plakate da rum, also und die Schlagzeilen und die Zeitschriftencover und so wieder vor mir sah. Also das ist ja doch nochmal interessant. Es hat immer auch Bewegung gegeben zum Naturschutz. Das war häufig auch verbunden mit politischem Protest, also mit einer sozialen Erhebung. Ganz besonders aber doch in den 70er Jahren und dann bis in die 80er, wenn man das mal so grob benennt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich war eben mit unserer Tochter da, die hatte jetzt keine nostalgischen Anwandlungen. Die fand das eher erstmal erstaunlich, warum die Männer alle so viele Bärte tragen und warum man hässliche Sandalen tragen muss, wenn man für Naturschutz. Aber insofern interessiert es mich natürlich, weil ich natürlich in Ihrer Generation, also bei den heutigen jungen Leuten, natürlich ganz ähnliche Entwicklungen sehe. Also starker Einsatz oder Bewusstsein für Naturschutz, Klimaschutz und das immer auch verbunden mit ja einer Form von gesellschaftlichem Aufbruch. Können die jungen Leute damals was von den jungen Leuten, heute von den jungen Leuten damals was lernen? Gibt es sozusagen Kontinuitäten oder Lernerfolge aus dem damaligen Protest? Damit geht ja dann nicht viel weiter. Das ist ja die offene Frage der Ausstellung. Hat das was gebracht? Also wäre meine Frage, wie Sie selber auf diese Station Ihrer Ausstellung schauen, Umweltschutz, Protestbewegung 70er, 80er Jahre.
Mhm. Also was uns interessiert hat, ist eben dieses Unbehagen, was im 19. Jahrhundert anfängt und sich im 20. Jahrhundert dann richtig Großbahn bricht, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik, dass man das Gefühl hat, oh weia, wir entwickeln hier gerade etwas, das wir nicht mehr kontrollieren können. Also oder wir haben nicht nur irgendwie Fortschritte, sondern hier passieren auch Dinge, die uns allen zum Nachteil werden. Und eben eine der großen Protestbewegungen im 20. Jahrhundert sind die Anti-Atomkraft-Proteste in Wiel und die beginnen 73, weil da die Wieler, und jetzt sind wir regional gesehen in der Nähe von Freiburg, in der Nähe des Kaiserstuhls, in einer Weinbaugegend, weil die Wieler aus dem Radio mitbekommen, dass bei ihnen ein Atomkraftwerk geplant wird. Und tatsächlich ist es eine erfolgreiche Protestbewegung. Das heißt, die Wieler schaffen es, dass dieses Atomkraftwerk, was sie nicht haben wollen, dass das nicht gebaut wird. Und für mich war total interessant, wir haben da sehr eng mit jemandem zusammengearbeitet, Bernd Nössler heißt der, der bei dieser Anti-Atomkraft-Bewegung auch dabei war. So lange ist das nicht her, das ist ein gutes halbes Jahrhundert. Der ist da als ganz junger Bäckermeister mit in der Organisation gewesen. Das heißt, der ist ja jetzt um die 70 und konnte uns da ganz viel erzählen und auch ganz viel ausleihen und berichten und auch Fotos geben und so weiter. Und das Besondere an dieser Wieler Anti-Atomkraft-Bewegung ist, dass sie tatsächlich erfolgreich ist. Insofern kommen da immer wieder Leute aus der ganzen Welt bis heute, die ihre Doktorarbeit darüber schreiben wollen. Ja, ja. Um zu verstehen, was haben die Wieler gemacht, damit es geklappt hat. Und ich würde sagen, ein Phänomen, das besonders ist, ist dieser breite gesellschaftliche Schulterschluss. Das heißt, es sind ganz viele Leute vor Ort, die das machen. Die kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Also es sind die Weinbauern, es sind viele Geistliche dabei, viele Leute aus der protestantischen Kirche. Es sind Akademiker aus Freiburg dabei, es sind sehr viele Frauen dabei. Die Winzerfamilien gehen teilweise allesamt zusammen auf die Straße und auf den Fotos sieht man eben auch ganz viele Frauen, die sich da engagieren. Und wir schließen diese Station mit einem Videoausschnitt, wo Petra Kelly, also dann eine Mitbegründerin der Grünen, zusammensitzt mit den Wieler Weinbauern und die klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und sagen, was sie voneinander gelernt haben. Das ist natürlich aus heutiger Sicht, wo die Feindschaft zwischen Bauern und Grünen zum Teil relativ hohe Wogen schlägt, ist natürlich interessant zu sehen, dass die so traut und einig beieinander sitzen und sich gegenseitig so irre schätzen. Und da kann man sich schon fragen, was wurde in Wiel richtig gemacht? Wie hat man es geschafft, diesen breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen? Die Wieler Weinbauern sind Konservative, das sind im klassischen Sinne CDU-Wähler, die natürlich ihre Interessen geschützt haben. Die wollten in ihrem Weingebiet kein Atomkraftwerk haben, weil sie auch das Gefühl hatten, ein Weingebiet mit Atomkraftwerk ist nicht so gut.
Läuft nicht so gut.
Ja. Es gibt einen ganz interessanten Artikel, den ich auch zitiere. Wir haben ja ein Begleitband auch zur Ausstellung gemacht, wo die New York Times aus New York natürlich anreist und ganz verblüfft über dieses Phänomen dort schreibt, und die berichten eben, dass diese Protestorganisatoren sehr bemüht sind, radikale Gruppen draußen zu halten. Das heißt, es kommt da, die New York Times berichtet darüber, dass wohl ein kommunistischer Studentenbund versucht, da irgendwie Flugblätter zu verteilen, und dann sagen sie eben, das geht bei uns nicht. Es gibt Orte für die Debatte, es wird so ein sogenanntes Freundschaftshaus, die Volkshochschule Wieler Wald errichtet, und da laufen ständig Debatten und da holt man auch Gegner mit rein und so weiter. Aber man versucht es eben auf dieser Ebene zu halten und versucht es von radikalen Bewegungen freizuhalten. Und vielleicht ist das ein Erfolgsrezept, zu sagen, wir bleiben im Dialog, wir bleiben im Gespräch, unterschiedliche Ansichten können geäußert werden, aber wir versuchen tatsächlich, das nicht ins Fahrwasser von radikalen Gruppen zu kommen.
Die es ja damals in Deutschland, Linksextremismus der 70er Jahre, ja ganz massiv noch gegeben hat,
ja,
in den 80er Jahre. Einfacher, also ein bisschen falsch formuliert, aber ich sage es trotzdem, einfacher war der Protest damals natürlich, weil man einen konkreten Feind hatte, das war das Atomkraftwerk und die wirtschaftlichen Kräfte und der autoritäre Staat, der dahinter steckten. Da hatte man eine klare Gegnersituation. Das ist bei so einem diffusen Thema wie Klimawandel irgendwie schwerer zu greifen.
Es ist auch regional eingrenzbar. Also man hat ein Projekt, gegen das man ist, und muss nicht gegen den CO2-Ausstoß im Allgemeinen. Also ich glaube.
Aber es hat natürlich trotzdem Weiterung gehabt, weil der Kampf gegen Atomkraft hat dazu geführt, dass man sich damit beschäftigt hat, und da hat man sich beschäftigt, was für andere Energiezweige gibt es. Und dann hatte das ja doch eine weite Folge, die dann über sozusagen das Regionale, das wollen wir nicht bei uns haben, aber bei den Nachbarn kann es sein, ja, hinausgegangen. Ja. Also war schon ein gesamtgesellschaftlicher Lernprozess. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant, dass man wirklich die Dringlichkeit sieht und trotzdem sich durch die Dringlichkeit nicht so verhärten lässt, dass man eben nicht mehr in der Lage ist, über bestimmte gesellschaftliche Grenzen hinweg Kooperationen einzugehen. So, letzte Frage. Wer jetzt zugehört hat, könnte auf die Idee kommen, das ist jetzt eine ganz anstrengende Ausstellung.
Das wäre schade.
Ein Tagungsband, in dem man darin herumgeht. Nee, das ist es ja nicht. Das ist eine Ausstellung. Und sie macht auch wirklich Freude und Spaß anzugucken, was eben auch mit diesen Objekten zu tun hat. Mhm. Also eine schöne Idee, dass sie für bestimmte Stationen sich Tiere gewählt haben. Ausgestopfterweise, aber der Wolf und die Taube, aber auch dann der Pfau oder dann eben Pflanzen wie die Kartoffel und die Eiche. Deshalb, wie sind Sie darauf gekommen und was hat Ihnen dann auch Spaß gemacht in der Gestaltung? So eine Ausstellung ist ja, ich möchte sagen, wie ein kleiner Garten.
Ja,
wo schönes was blühen Bild. Und Pflanzen.
Ja. Genau, also eine Ausstellung hat natürlich auch immer den Ehrgeiz, sinnlich zu sein und einfach ein guter Ort zu sein, ein schöner Ort zu sein, in dem man sich gerne aufhält. Und das, da haben wir viele Kräfte am Deutschen Historischen Museum, die da mitwirken und dafür sorgen, dass uns war immer klar oder mir war immer klar, dass wir haben diesen riesigen Zeitraum, also 800 Jahre, wir haben das im Zeitraffer sind wir da durchmarschiert, wir beginnen im 12. Jahrhundert und wir enden in den 1970er Jahren. Das ist ein langer Zeitraum. Und es war immer klar, dass wir das nur anhand von Fallgeschichten durchschreiten können. Also, dass man sagt, man wirft ein Schlaglicht darauf, öffnet ein historisches Fenster hier und eins dort. Und die sind repräsentativ und die erzählen einem was, aber die können natürlich nicht die ganze Breite der Entwicklung abbilden. Und insofern haben wir diese Fallgeschichten und diese Fallgeschichten beginnen wir eben immer mit einem Tier oder einer Pflanze und steigen damit ein. Ich habe mich auch jetzt, wo Sie mich gefragt haben, ich habe mich gefragt, wie ich darauf gekommen bin. So genau kann ich das nicht mehr rekonstruieren. Es war mir von Anfang an klar, dass ich das machen möchte, damit einsteigen möchte. Vielleicht stand auch ein bisschen Pate. Es gibt diese wunderbare Reihe von Matthes und Salz Naturkunden, die auch immer sich um ein Tier und eine Pflanze drehen. Also um zum Beispiel Krähen oder Wölfe. Ganz tolle Bücher.
Fahne habe ich mal gesehen.
Fahne, ganz tolles Buch. Ganz tolles Buch. Und tatsächlich, unser Buch ist auch in der Reihe erschienen, also auch ein richtiges Lesebuch. Wir wollten das eben nicht als so einen akademischen Band machen, der nur von Fachkollegen konsumiert werden kann, sondern etwas, wo man Lust hat, drin zu blättern und zu schmökern. Genau, und dann, weil einem auch sofort, glaube ich, bei dem Thema bestimmte Pflanzen oder Tiere in den Kopf kommen, also die Kartoffel natürlich, wie kann man die deutsche Geschichte erzählen, ohne über die Kartoffel zu sprechen. Und insofern ist damit dieses Konzept geboren worden, diese Fallgeschichten zu haben und eben immer mit einem Tier oder einer Pflanze einzusteigen. Und ich glaube, die tragen sehr dazu bei, dass man das Gefühl hat, dass man eine sehr lebendige Ausstellung durchläuft. Und wir haben ganz tolle alte Bücher, wir haben einen tollen alten Globus, wir haben von Hildegard von Bingen ein Buch, was wir aus der Stadtbibliothek ausgeliehen haben, mit ihrer Geheimsprache. Also wir haben ganz tolle Objekte auch in der Ausstellung und eben auch eben entweder in präparierter Form oder als Herbarblatt eben diese Tiere und Pflanzen.
Deshalb zum Schluss die Einladung, nach Berlin zu fahren. Bis zum 7. Juni läuft die Ausstellung noch. Man hat also Zeit. Und wer es nun gar nicht schafft oder aber auch sonst einen Ausstellungsbesuch dann vertiefen will, es gibt eben jetzt nicht nur einen Katalog dazu, sondern es ist wirklich ein eigenes, sehr schön reich bebildertes, auch toll zu lesendes Buch dazu.
Ja, genau. Das ist bei Matthes und Salz erschienen. Und es gibt auch ein Begleitprogramm, was nicht nur im Museum stattfindet. Das gibt's auch, das kann man auf unserer Webseite sehen. Aber es gibt auch ein Begleitprogramm, das nennen wir DHM außer Haus. Und da gehen wir zum Teil an die Orte, die wir in der Ausstellung behandeln. Das heißt, es wird auch eine Station in Wiel geben. Kann man sich auf der Webseite anschauen, wann das ist. Wir zur Abtei St. Eibing, Abtei St. Hildegard in Eibing. Wir machen eine Tour zum Kartoffelkönig in Potsdam und all das und wann das stattfindet, kann man sich bei uns auf der Webseite anschauen, des Deutschen Historischen Museums.
Julia Voss, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke ganz herzlich. Vielen Dank.